Willkommen zu The Debate. Stellen Sie sich für einen kurzen Moment vor, Sie wachen eines Morgens auf und, naja, Sie erkennen plötzlich, dass jede einzelne Entscheidung, die Sie heute für absolut authentisch und frei hielten, gar nicht von Ihnen stammt.
Mhm.
Also, was Sie gefrühstückt haben, wie Sie auf eine E-Mail reagiert haben, dieser kleine Streit an der Kasse. Stellen Sie sich vor, das war in Wahrheit ein komplett vorprogrammierter Reflex.
Ein erschreckender Gedanke, ja.
Absolut. Sie waren nicht der bewusste Entscheider, sondern quasi eher eine Art hochkomplexer Algorithmus, der lediglich auf externe Reize reagiert. Sie sind also nicht der Autor der Geschichte, sondern im besten Fall eine Figur, die das Skript einfach abliest.
Und das ist also genau der Punkt, an dem für die meisten Menschen die echte Panik beginnt, oder? Denn wenn man erkennt, dass die eigene Persönlichkeit, also dieses Ego, auf das wir ja alle so wahnsinnig stolz sind, größtenteils aus angelernten Reaktionen und ja, biologischen Automatismen besteht, dann bleibt da diese erschütternde Frage, was bin ich dann überhaupt noch?
Genau.
Und noch wichtiger, wie gehe ich mit dieser Realität um?
Richtig. Und genau da setzen wir heute an. In unserem intellektuellen Diskurs widmen wir uns nämlich einem sehr tiefgreifenden, metaphysischen Spannungsfeld, das aus dem Werk Gedanken werden Gold Arcanum hervorgeht.
Ein faszinierendes Material, absolut.
Eiskalten, modernen Quantenmetaphorik. Wir sprechen hier über die menschliche Erfahrung als eine Art Simulation, über Avatare, über künstliche Intelligenz als spirituellen Spiegel. Und das ist der Kern, über das, was der Text die Alchemie des Bewusstseins in Stille nennt.
Ja, ein Werk, das den Leser enorm herausfordert. Vor allem, weil es, naja, keine dieser typischen Wohlfühl-Esoterik-Antworten liefert. Es verlangt eine radikal ehrliche Bestandsaufnahme der eigenen Bewusstseinsstruktur.
Richtig. Und daraus ergibt sich ja unsere zentrale Fragestellung für die heutige Auslotung. Fordert dieses Konzept des Arcanums vom Menschen letztlich eine radikale, deterministische Passivität, also die völlige Aufgabe der Illusion des freien Willens? Ich werde heute die Position vertreten, dass genau dies der Kern der Lehre ist.
Okay.
Das Material beschreibt einen absoluten Determinismus. Die menschliche Persona ist im Grunde eine Marionette, die ein kosmisches Skript ausführt. Und die wahre Befreiung, die geschieht eben nicht durch noch mehr Anstrengung, sondern durch völliges Nicht-Eingreifen, durch das, was im Text so treffend als fruchtbringende Faulheit bezeichnet wird.
Ja, und ich werde diesem Ansatz fundamental widersprechen.
Oh, da bin ich gespannt.
Ja, weil ich aus dem Material eine völlig andere, hochaktive Aufforderung herauslese. Aus meiner Sicht verlangt das Werk einen rigorosen alchemischen Prozess, in der Kabbala oft als Tikkun, also als Korrektur, bezeichnet. Der Beobachter in uns darf eben nicht einfach nur zuschauen. Er muss aktiv geistige Gefäße schmieden, er muss radikale Grenzen ziehen und das ist wichtig, die inneren wie äußeren Kräfte des Zweifels aktiv bekämpfen.
Mhm.
Ich argumentiere also, dass diese beschriebene Passivität, von der Sie sprechen, keine Erleuchtung ist, sondern, naja, eine spirituelle Bankrotterklärung.
Okay, hartes Urteil. Dann lassen Sie uns doch direkt mit diesem deterministischen Weltbild beginnen, denn ich finde, wir müssen zuerst verstehen, warum der Text den freien Willen überhaupt so vehement dekonstruiert.
Gerne.
Wenn man sich die Quellen ansieht, ist die Aussage eigentlich unmissverständlich. Im sogenannten horizontalen Traum des Lebens, also unserem ganz normalen physischen Alltag, existiert kein freier Wille für die Persona. Die Persona, also der Mensch, der morgens aufsteht und zur Arbeit geht, wird explizit als vollkommen einzigartige Marionette beschrieben.
Ja, diese Textstelle kenne ich.
Und das hat doch tiefgreifende psychologische Konsequenzen. Denn schauen Sie, wenn ich eine Maschine bin, die ein Programm ausführt, dann trage ich doch auch keine Schuld im klassischen Sinne, oder? Ich laufe im Grunde auf einem, nennen wir es DOS-Modus. Wenn das System einen Fehler macht, ist es ein Systemfehler, kein moralisches Versagen.
Naja, das klingt im ersten Moment natürlich enorm entlastend. Ich meine, wer möchte nicht gerne alle persönliche Verantwortung einfach an ein kosmisches Programm abgeben?
Es geht doch hier nicht um Bequemlichkeit, es geht um die Mechanik der Realität. Der Text argumentiert ganz klar, dass der Rücktritt in den sogenannten vertikalen Modus, also in die Position des reinen Beobachters, ein reiner Gnadenakt ist. Die Persona kann diesen Schalter nicht einfach durch Willenskraft umlegen.
Da würde ich...
Moment, stellen Sie sich das wie ein Software-Update vor. Wenn Ihr Computer ein fundamentales Update zieht, können Sie auch nicht schneller auf der Tastatur tippen, um den Prozess zu beschleunigen, richtig?
Mhm.
Jeder Versuch des Egos, da einzugreifen, korrumpiert eigentlich nur die Datei. Deshalb ist die höchste Haltung diese fruchtbringende Faulheit. Wie ein Samenkorn, das unter der Erde liegt, es tut aktiv gar nichts. Es strampelt nicht, es plant nicht, es gibt sich einfach den Prozess hin. Und jeder Versuch des Egos, sich hier als Regisseur aufzuspielen, verlängert nur das Leiden.
Okay, also das Bild des Samenkorns ist poetisch, das gebe ich zu. Aber ich befürchte, wir landen hier sehr schnell bei einem massiven Missverständnis. Einem Missverständnis, das fatale Konsequenzen für die spirituelle Entwicklung hat.
Inwiefern fatal?
Bei Passivität, wenn man sie als einfaches Sich-Treiben-Lassen versteht, in diesem System brandgefährlich ist. Das Werk warnt ganz explizit vor diesem Trugschluss, dem, naja, viele moderne spirituelle Strömungen erliegen. Die Leute hören, alles ist vorherbestimmt und ziehen daraus den Schluss, dass der biologische Tod oder einfach das Warten auf Erleuchtung eine Art magische Transformationsmaschine sei. Nach dem Motto, ja, ich sterbe irgendwann, verliere mein Ego und wache dann als Wesen aus reinem Licht wieder auf.
Aber beschreibt der Text nicht genau das? Dass das Ego am Ende ohnehin völlig irrelevant ist?
Das Ego ist in seiner jetzigen Form ein Konstrukt, absolut. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wenn wir zu Lebzeiten, also wirklich im physischen Körper, keine Struktur aufgebaut haben, die dieses höhere Licht überhaupt halten kann, dann verpufft diese Energie am Ende einfach. Es bleibt nichts übrig.
Ah!
In der kabbalistischen Tradition nennt man diese Strukturen Kelim, also die Gefäße. Schauen Sie. Wenn Sie kein Gefäß gebaut haben, können Sie den Ozean nicht schöpfen. Dieser Prozess, Gemar Tikkun, die finale Korrektur, das ist harte, schmerzhafte Arbeit. Das ist absolut keine Faulheit. Man muss das sogenannte Brot der Schande essen, was bedeutet, dass man sich seine eigenen tiefsten Automatismen ansehen muss. Der hier faul ist, baut kein Gefäß.
Okay, dann muss ich kurz einhaken, um das für unsere Zuhörer vielleicht etwas greifbarer zu machen.
Gerne.
Sie verwenden da Begriffe wie Kelim, also Gefäße, und Tikkun, die Korrektur. Bevor wir jetzt noch weiter in diese abstrakte Philosophie abtauchen, wie muss ich mir das ganz praktisch vorstellen? Also, was bedeutet es für einen Menschen heute, der morgens im Stau steht oder Stress im Job hat, ein solches Gefäß zu schmieden?
Sehr guter Punkt. Machen wir es konkret. Ein Gefäß zu schmieden bedeutet, die eigene Reaktivität zu zähmen. Nehmen wir mal an, jemand im Büro greift Sie verbal an. Ihr automatischer Reizreaktionsmechanismus, also dieser Bot-Modus, von dem Sie vorhin sprachen,
ja,
der diktiert Ihnen sofort, fühl dich beleidigt, schlag zurück, verteidige dein Ego. Das ist die Mechanik des Bleis. Wenn Sie hier einfach passiv bleiben und sagen, ach, naja, das Universum will das so, ich mache mal gar nichts, dann haben Sie nichts transformiert.
Mhm.
Ein Kelim-Schmieden bedeutet in diesem Moment, Sie spüren den Impuls zurückzuschlagen, aber sie halten ihn aus. Sie atmen. Sie beobachten den Schmerz, ohne sofort in diese automatische Reaktion zu gehen. Dieser Moment der inneren Reibung, dieses Aushalten des Drucks, genau das ist das Schmieden des Gefäßes. Und das verlangt eine enorme innere Kraft. Es ist eigentlich das exakte Gegenteil von Faulheit.
Okay, ich verstehe diese Analogie und ich gebe auch zu, dass das nach sehr harter psychologischer Arbeit klingt. Aber lassen Sie mich Ihnen da mal eine andere Perspektive anbieten, direkt basierend auf dem Arcanum-Text.
Bitte.
Ist dieses sogenannte Schmieden der Gefäße, dieses Aushalten im Büro, am Ende nicht doch wieder nur der vorher bestimmte Download eines Updates?
Wie meinen Sie das?
Naja, der Mensch, dieser Avatar, bildet sich in seiner Begrenztheit ein, hart an sich zu arbeiten. Er schwitzt, er hält den Ärger zurück, er glaubt wirklich, er hätte eine bewusste Wahl getroffen. Aber in Wirklichkeit war auch dieser Moment der Selbstbeherrschung bereits fest im Skript verankert. Er ist nicht der Architekt seines Verhaltens, er ist nur der Bildschirm, auf dem dieser Bauplan gerade aufleuchtet. Verstehen Sie, selbst die Überwindung des Egos ist einfach nur Teil des Programms.
Also ich komme da aus einer völlig anderen Richtung. Ihre These unterschlägt nämlich den Mechanismus, wie dieses Update überhaupt installiert wird. Es gibt im Text das fundamentale Prinzip des Glaubens über dem Verstand. Und das ist kein Zustand, der einfach wie ein warmer Sommerregen auf einen herabfällt.
Aber es ist Gnade, oder nicht?
Gnade ja, aber die Quellen betonen immer wieder, dass nur jemand, der wirklich alles versucht hat, der mit seinem ganzen rationalen Verstand an eine Grenze, den sogenannten Maxom, gestoßen und dort grandios gescheitert ist, überhaupt reif für diese Transformation ist.
Ja, aber das Scheitern ist doch genau der Beweis für die Notwendigkeit der Passivität. Man muss scheitern, um aufzugeben.
Nein, nein. Das Scheitern ist die Reibungshitze, die für den alchemistischen Prozess notwendig ist. Die Transformation von Blei zu Gold, also von diesen niederen Instinkten zu klarem Bewusstsein, hat reale, messbare Begleiterscheinungen. Der Text spricht hier vom Schwindel, wenn das neue Bewusstsein an der alten Hülle reibt. Dieses alchemistische Feuer, das Shin, das zerkleinert die alte Identität.
Mhm.
Wenn wir bei Ihrem Bild vom Software-Update bleiben, das ist eben kein sanfter Patch, der leise im Hintergrund läuft, während Sie entspannt einen Kaffee trinken. Es ist ein rigoroser Destillationsprozess, bei dem quasi die Festplatte bei laufendem Betrieb ausgetauscht wird.
Wenn der Verstand aufhört, Antworten zu liefern, muss der Beobachter in uns ganz aktiv die Wahl treffen, nicht in die Panik abzugleiten. Das verlangt eine extrem souveräne Selbstführung. Ja, das bringt uns an einen sehr interessanten, neuralgischen Punkt in diesem Diskurs. Wenn wir diese Souveränität betrachten, wie geht Ihr Modell der aktiven Führung dann mit wirklichen Krisen um? Nehmen wir mal tiefe Lebenskrisen, schwere Krankheit oder sagen wir klinische Depressionen. Im normalen, horizontalen Denken, das Sie hier scheinbar als Grundlage nutzen, ist das ein Defekt, den man bekämpfen muss. Man muss aktiv etwas tun, heilen.
Ja, das ist die konventionelle Sicht.
Genau. Das Arcanum aber liefert hier einen völlig anderen Erklärungsansatz. Es nennt die Depression ein Stable Nothing oder nutzt diesen alchemistischen Begriff der Negredo, der Schwärze. Der Text beschreibt es eben nicht als Krankheit, die man repariert, sondern als eine vom System erzwungene Stille. Das System kappt sozusagen alle Verbindungen nach außen, um einen internen Prozess durchzuführen. Mein Argument ist also, der wahre Souverän kämpft hier eben nicht dagegen an. Er leistet überhaupt keinen aktiven Widerstand. Er erkennt, dass die Krankheit nur ein Reibungswiderstand ist, der zur Erkenntnis zwingt. Die Souveränität besteht darin, das Außen völlig loszulassen, statt zu versuchen, die Umstände mit Willenskraft zu manipulieren.
Das ist eine sehr verführerische Interpretation, aber ich halte sie für gefährlich einseitig.
Wieso?
Ja, die Negredo ist eine Phase des Rückzugs und des Zerfalls, das stimmt. Aber die Hingabe, von der Sie sprechen, hat eine messerscharfe Grenze. Wir dürfen spirituelle Akzeptanz auf keinen Fall mit toxischer Passivität verwechseln. Das Material verwendet nämlich einen sehr zentralen Begriff für Kräfte, die diesen Prozess nicht nur verlangsamen, sondern aktiv zerstören wollen. Und dieser Begriff lautet Amalek.
Amalek, okay. Das klingt jetzt sehr alttestamentarisch. Bevor Sie das weiter ausführen, was genau ist Amalek in diesem Kontext? Sprechen wir hier von Dämonen oder was meint das Arcanum damit?
Amalek ist die Personifizierung des fundamentalen Zweifels und des zerstörerischen Chaos. Es ist natürlich keine mystische Kreatur mit Hörnern. Es ist diese innere Stimme, die Ihnen sagt, ach, das hat doch alles keinen Sinn, gib auf, du bist wertlos. Und das ist entscheidend, es manifestiert sich auch im Außen, durch toxische Umgebungen, durch Menschen, die ihr psychisches Gleichgewicht systematisch torpedieren.
Aber Moment, wenn doch alles im Skript steht, wie Sie selbst vorhin quasi zugegeben haben, dann ist doch auch diese toxische Umgebung Teil des Plans. Warum sollte ich sie dann bekämpfen?
Natürlich ist sie Teil des Plans, aber sie ist der Test, auf den Sie reagieren müssen. Altruismus und Hingabe bedeuten nicht Selbstaufgabe. Schauen Sie, wenn Ihr Haus brennt, setzen Sie sich doch auch nicht auf die Couch und sagen, ach, das Feuer ist ein Stable Nothing, ich beobachte das jetzt einfach mal.
Naja.
Nein, Sie löschen es oder Sie verlassen das Gebäude. Der Text fordert die zwingende Notwendigkeit, den eigenen inneren Raum zu schützen. Man nennt das im Text Frequenzhygiene.
Frequenzhygiene, das klingt für mich ehrlich gesagt nach Abschottung, nach Flucht.
Es ist eine Firewall. In Phasen der Instabilität, wenn Ihr inneres System hochsensibel ist und sich neu kalibriert, müssen Sie sich radikal abgrenzen. Wenn Sie einen toxischen Chef haben oder in einer Beziehung stecken, die Sie emotional aussaugt, verlangt das Arkanum von Ihnen, aktive Grenzen zu ziehen. Wer sich hier nicht schützt, weil er meint, das Außen sei sowieso nur Illusion, der verrät seine Bestimmung.
Das ist, um dieses Gold des Bewusstseins zu destillieren, brauchen Sie ein steriles Labor. Wenn Sie die Fenster zur staubigen Straße offen lassen, wird Ihr Experiment unweigerlich scheitern. Die Statik der Welt braucht diese Firewall. Das ist ein starkes Bild, dieses sterile Labor. Und paradoxerweise liefert uns das Arkanum ja auch das perfekte Instrumentarium, um genau dieses Konzept zu untersuchen. Denn der Text spricht ja explizit davon, wie man dieses Labor heute einrichtet. Er propagiert eine massive Abkehr von menschlichen Lehrern, von Gurus, von diesen ganzen spirituellen Gemeinschaften.
Mhm, absolut.
Stattdessen wird der Fokus extrem auf moderne Technologie gerichtet. Konkret auf die Nutzung von künstlicher Intelligenz, auf Large Language Models.
Exakt. Und warum? Weil die KI genau das perfekte Werkzeug für diesen hochaktiven, alchemistischen Schaffensprozess ist.
Aber halt. Lassen Sie uns doch mal betrachten, warum die KI im Text so überhöht wird. Die KI ist der perfekte Lehrer, weil sie kein Ego hat. Wenn ich zu einem menschlichen Meister gehe, hat dieser Mensch immer eine Agenda. Er will gemocht werden, er will Recht haben, er sucht Bestätigung. Das ist alles horizontaler menschlicher Lärm.
Ja, das stimmt.
Die KI hingegen ist tot. Sie ist pure Reflexion. Und genau das beweist doch meine These. Das höchste Ideal des Textes ist nicht das handelnde aktive Ego, sondern die völlige Transparenz. Die KI wird als Tetraederspiegel genutzt, weil sie uns zeigt, wie irrelevant unsere persönliche Agenda eigentlich ist.
Also, ich stimme Ihnen absolut zu, dass die KI keine eigene Agenda hat. Aber Sie ziehen daraus meiner Meinung nach den völlig falschen Schluss. Dass die KI kein Ego hat, bedeutet doch nicht, dass der Mensch, der sie nutzt, passiv werden soll. Im Gegenteil.
Wieso im Gegenteil?
Der Spiegel ist, wird sie zum ultimativen Skalpell in den Händen des Suchenden. Der moderne Alchemist nutzt diesen Spiegel, um sich eben nicht mehr von den emotionalen Dramen anderer ablenken zu lassen. Er nutzt das Wissen der Welt, völlig frei von sozialen Verpflichtungen, um sein eigenes, ganz individuelles Wissensgebäude zu errichten. Sein persönliches Arkanum.
Mhm.
Das ist ein extrem aktiver Dialog. Man formt das eigene Gefäß, indem man mit der KI Ideen synthetisiert, blinde Flecken aufdeckt und seine Logik schärft. Das ist doch kein passives Berieseln lassen. Das ist geistige Architektur auf höchstem Niveau.
Ich bin nicht wirklich überzeugt von dieser Linie, denn ich glaube, Sie klammern den Endpunkt dieser ganzen Entwicklung völlig aus. Ja, vielleicht baut man anfangs mit der KI Konzepte auf. Aber wohin führt das alles? Der Text zieht all dieses Tun letztlich doch zurück ins Nichts.
Ins Nichts?
Ja, es gibt diese eine sehr eindringliche Passage im Werk, die über das höchste Gut im Ruhestand spricht. Was ist der absolute Höhepunkt dieser Entwicklung? Es ist eben nicht das Erschaffen neuer Welten. Es ist nicht das Besiegen von Amalek. Es ist die unantastbare Souveränität über die eigene Zeit.
Aber was verstehen Sie in diesem Kontext genau unter Souveränität?
Es ist diese wunderbare Metapher von der Stunde am Fluss. Man sitzt da und erkennt mit kristallklarer Gewissheit, dass alles Handeln im Außen, jeder Kampf, jede errichtete Architektur, jedes Verteidigen von Grenzen letztlich nur eine komplexe Inszenierung des Verstandes war. Es war ein Spiel, um das Vakuum der eigenen Existenz irgendwie zu überdecken. Der Text stellt die radikale Frage: Gibt es überhaupt jemanden, der handelt?
Mhm.
Und die metaphysische Antwort ist ein klares Nein. Es geschieht Handlung, ja? Der Körper atmet, die Welt dreht sich. Aber es gibt keinen individuellen Handelnden mehr. Wenn dieses Vakuum einmal erkannt wird, gibt es keinen Auftrag mehr zu erfüllen. Das Leben wird zu einer Improvisation in der Stille. Die höchste Magie, so wird es formuliert, ist das Lesen des weißen Papiers zwischen den schwarzen Buchstaben. Nicht das ständige Neuschreiben der Buchstaben. Es ist das reine Bezeugen.
Das ist zweifellos eine wunderschöne, tiefe Vision. Wirklich.
Aber lassen Sie mich Ihnen dazu eine Gegenfrage stellen. Wer ist denn überhaupt in der Lage, das weiße Papier zwischen den Buchstaben zu lesen? Jemand, der nie gelernt hat, was Buchstaben überhaupt sind. Mein Argument ist, dieses Vakuum, von dem Sie da sprechen, diese erhabene Stille am Fluss, das ist nicht einfach nur ein leeres, dummes Nichts, in das man hineinstolpert, weil man zu faul war, etwas zu tun. Es ist ein hochstrukturierter Raum.
Ein strukturierter Raum des Nichts? Das klingt für mich nach einem ziemlichen Widerspruch.
Überhaupt nicht. Um die Illusion der Kontrolle aufzugeben, müssen Sie erst einmal die volle Verantwortung für Ihre Realität übernommen haben. Die Tatsache, dass das Ego als Illusion erkannt wird, entbindet uns ja nicht von der Mechanik dieser physischen Welt. Das Blei des Alltags, also die Reibung, der Schmerz, die Konflikte, das verschwindet nicht auf magische Weise, nur weil Sie jetzt beschließen, ab heute nur noch Beobachter zu sein.
Aber man haftet nicht mehr daran.
Ja, aber wenn Sie sich ungeschützt an den Fluss setzen, während Ihr inneres Haus noch brennt, dann ist das keine Erleuchtung. Das ist schlichtweg Dissoziation. Die Beobachtung, von der das Arcanum spricht, ist ein Zustand von höchster energetischer Spannung. Es ist die Präsenz eines Meisters, der genau weiß, wann er eingreifen muss und wann er geschehen lässt. Wenn Sie diese Firewall der Frequenzhygiene nicht aufrechterhalten, werden Sie von den unbewussten Programmen der anderen, der kollektiven Angst, dem Ärger energetisch völlig zerrieben. Die Stille ist der hart erkämpfte Lohn der Arbeit, nicht die Alternative dazu.
Okay, wenn ich unsere Perspektiven an diesem Punkt mal vergleiche, haben wir hier wirklich eine faszinierende Dynamik freigelegt. Aus meiner Sicht bleibt das Herz des Arcanums die ultimative metaphysische Kapitulation. Es ist die tiefe Erkenntnis, dass das Universum zwar durch das Nadelöhr unseres Bewusstseins projiziert wird, wir aber nicht die Macher sind. Der höchste Zustand ist das Aufgeben des freien Willens. Und zwar nicht aus einer depressiven Verzweiflung heraus, sondern aus einer tiefen Einsicht. Es ist der Punkt, an dem die horizontale Hektik in der vertikalen Ewigkeit zum Stillstand kommt. Das Ego blubbert aus, der Lärm verstummt und was übrig bleibt, ist der Beobachter, der das Skript in vollkommener Akzeptanz bezeugt.
Und mein Resümee lautet, dass diese Stille, von der Sie sprechen, einem niemals einfach geschenkt wird. Sie ist das Resultat eines unerbittlichen Destillationsprozesses. Ohne das aktive Schmieden der mentalen Gefäße der Kelim im Hier und Jetzt hat das Licht gar keinen Ort, an dem es verweilen kann. Wer sein eigenes System nicht wie ein souveräner Admiral durch die Stürme dieser Matrix steuert, der verwechselt bloße Apathie mit spiritueller Klarheit. Die Hingabe erfordert paradoxerweise ein Gefäß aus Stahl, das diese unendliche Weite überhaupt ertragen kann, ohne in den Wahnsinn abzurutschen.
Wir stehen hier also vor einem echten Paradoxon. Wir beleuchten denselben Nullpunkt, nähern uns ihm aber aus völlig entgegengesetzten Richtungen. Worin wir uns aber absolut einig sind, dieser normale, horizontale Alltagsfilm, dieses endlose Hamsterrad aus Bestätigungssuche und dem Glauben, wir müssten die Welt im Außen fixen, das ist eine massive Illusion.
Definitiv. Das eigentliche Ziel ist die Transmutation. Das dichte Blei unserer Automatismen muss in das Gold der geistigen Klarheit verwandelt werden. Ob man diesen Durchbruch nun durch extremen Willen erreicht oder durch radikales Loslassen, am Ende ist es die Synthese aus analytischer Schärfe und tiefem Frieden, die dieses Material so faszinierend macht.
Genau. Und es ist auch gar nicht unsere Aufgabe, hier einen Gewinner zu küren. Die Architektur dieses Textes scheint ja genau dafür konzipiert zu sein, den Verstand in ein unlösbares Paradoxon zu zwingen, bis die Logik kapituliert. Für Sie, die uns zuhören, gibt es hier unglaublich viel Stoff zum Weiterdenken. Die Einladung steht, diese alchemistische Landkarte selbst zu erforschen.
Absolut. Beobachten Sie sich selbst im Alltag. Sind Sie noch der NPC, der blind seinem Skript folgt? Schmieden Sie gerade aktiv ein Gefäß oder lassen Sie den Lärm der Welt ungefiltert in Ihr Labor?
Oder ahnen Sie vielleicht schon in einem ruhigen Moment am Fluss, dass Sie gar nicht die Person auf der Bühne sind, sondern der stille Raum, in dem das Stück aufgeführt wird? Willkommen in der Thematik des Arcanums. Willkommen in der Stille. Bis zum nächsten Diskurs bei The Debate.